Ja, dann nochmal guten Morgen auch ins Online-Meeting und nach Adelberg. Heute habe ich wieder das Vorrecht, aus Gottes Wort zu predigen. Es ist etwas spontan heute auf mich zugekommen, aber als ich heute Morgen danach gedacht habe und auch etwas durchforscht habe, was ich denn noch so an alten Predigtvorbereitungen rumliegen habe, bin ich auf einen Text gestoßen, den ich auch sehr gerne dann gleich genommen habe, weil er mir so sehr am Herzen liegt, dass ich mich jederzeit freuen würde, darüber sprechen zu dürfen. Und zwar steht dieser Text in Philipper 2, und zwar die Verse 5 bis 11. Ein Text, der hoffentlich jedem wahren Christen wirklich ins Herz geht. Ich kann es verstehen, dass wir abharten mit der Zeit für diese Wahrheiten, aber ich kann es verstehen, dass es geschieht, auch aus eigener Erfahrung, aber es ist etwas, was nicht geschehen soll. Und deshalb müssen wir immer wieder unser Herz neu darauf ausrichten, diese Dinge zu ergreifen, und weil nur das wirklich in unserem Leben auch Frucht bewirken kann. Ich möchte einmal vorlesen, Philipper 2, aber ab Vers 1. Vers 1 bis 11, obwohl wir nachher nur 5 bis 11 betrachten werden. Philipper 2, die Verse 1 bis 11. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. In diesem Text habt ihr natürlich erkannt, dass hier so ziemlich jeder grundlegende Baustein des christlichen Glaubens so ziemlich erwähnt wird. Aber es wird nicht einfach in den leeren Raum gesprochen. Es wird an eine Gemeinde gesprochen, und zwar mit einem Ziel. Kurz zum Hintergrund. Der Philipperbrief war ein Brief, den Paulus aus dem Gefängnis schrieb. Man geht davon aus, und ich bin da auch sehr überzeugt davon, dass es er in dieser Zeit geschrieben wurde, zu der Zeit, wo die Apostelgeschichte endet, als er dort in Rom im Gefängnis saß, wo wir aus der kirchengeschichtlichen Überlieferung wissen, dass er auch davon wieder freikam und später nochmal ins Gefängnis kam und dann erst hingerichtet wurde. Aus dieser Zeit stammen der Philipperbrief, der Kolosserbrief und der Philemonbrief. Wenn ich keinen vergessen habe, das müssen die Gefangenschaftsbriefe sein. Und er schreibt eben unter anderem in die Stadt oder an die Gemeinde in der Stadt Philippi, die er selbst gegründet hat. Dieser Brief ist nicht wie so viele andere Briefe davon übersät, dass er viele Dinge korrigieren muss, Lehren gerade rücken muss und dergleichen. Die Philipper waren eine Gemeinde, an der Paulus sich freute. Und so beginnt er auch den Brief in Kapitel 1. Ich lese mal ab Vers 3, Philipper 1 ab Vers 3. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium, vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Er freut sich an diesen Menschen, an der Freundschaft, der Gemeinschaft, er freut sich an ihnen. Und doch gibt es ein paar Dinge, die er ihnen schreiben möchte. Davon sind auch einige positiv. Ein Grund, warum er diesen Brief schrieb, war, um sich zu bedanken, weil sie ihm ins Gefängnis eine größere Geldspende gesandt haben, die einfach ihn auch irgendwo am Leben erhielt. Natürlich setzt er sein Vertrauen nicht darauf, das sagt er auch ganz klar, aber er freute sich, dass sie eben so an seiner Not Anteil nahmen. Auch schrieb er diesen Brief, weil er damit auch einen Mann namens Epaphroditus zu ihnen sandte. Epaphroditus war einer, der ursprünglich bei den Philippern war und den sie zu Paulus gesandt haben, dass er eben Paulus beisteht in seiner Not und dann selbst todkrank wurde. Und das haben die Philipper mitbekommen. Und sie waren natürlich sehr traurig und bestürzt darüber. Aber Paulus schreibt, Gott hat Gnade gegeben, er wurde wieder geheilt. Und deshalb sandte er ihn zu ihnen, damit sie auch eben das sehen können, dass sie ihn wieder treffen können und sich auch darüber freuen können. Dann wollte er sie auch ermutigen, weil es ihm leid war, weil sie einfach viel Leid erfahren haben. Sie haben sehr viel Ablehnung und ich weiß nicht, wie viel Gegenwind von der Umwelt erhalten. Vielleicht haben viele ihre Arbeit verloren, sind aus Familien ausgestoßen worden. Das wird nicht so genau gesagt, aber auf jeden Fall lesen wir in Philipper 1, Vers 29, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Das war also die äußere Situation der Philipper. Aber sie ließen sich davon nicht unterkriegen. Sie waren dennoch weiterhin, standen treu im Wort und dienten und verkündigten das Wort. Aber es gab eine Sache, die Paulus doch ansprechen musste, die er korrigieren musste. Und das ist gerade eine Krankheit, die treue Gemeinden befallen kann. Interessanterweise, gerade jetzt am Wochenende, wo ich an der Bibelschule war, hat ein Lehrer zufällig kurz das angesprochen, auch dass eine gute Gemeinde war, aber dass eben das passierte, wovon, wie er meinte, jeder Pastor oder jeder Älteste Angst hat. Uneinigkeit, Streit, Zwistigkeit. Und das durchzieht den ganzen Brief. Also wenn man das mal vor Augen hat, dann erkennt man das überall. Zum Beispiel beginnt er schon seinen Gruß in Kapitel 1, in dem er schreibt, und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme, in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Sodass ihr laut und ohne Anstoß seid bis zum Tag des Christus. Das spricht schon in diese Situation rein, dass ihr sollt erkennen, worauf es ankommt. Ja, wofür kämpfen wir eigentlich? Und dann natürlich weiter hinten, in Vers 27, Kapitel 1, sagt es noch deutlicher, dass er wünscht, dass sie feststehen in einem Geist, einmütig, miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Also dreimal, einmütig, mit einem Geist, miteinander. Und auch weiter hinten wird dann eine konkrete Sache angesprochen. In Kapitel 4, Vers 2 steht, ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Also ganz konkret, formuliert nicht die Situation aus, aber er sagt, er hat einfach mitbekommen, das sind zwei Frauen und die haben Streit und das spaltet wohl auch die übrige Gemeinde, wir können nur mutmaßen. Und er sagt, spricht ganz klar an, diese zwei Frauen, ich ermahne euch, seid eines Sinnes. Er sagt nicht, wer Recht hat, er sagt nicht, was sie jetzt genau tun sollen, aber er sagt, ja, ihr müsst eines Sinnes sein, ihr müsst diese Sache aus der Welt schaffen, was auch immer es war. Und das waren keine gottlosen Frauen. Das erkennen wir aus dem nächsten Vers. Dort schreibt er, und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, jemand anderes, nimm dich ihrer, dieser zwei Frauen, an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium. Also er sagt, das sind treue Dienerinnen. Sie haben mit ihm gekämpft für das Evangelium. Aber es ist leider geschehen, dass sie... Und das passiert ja leider öfter, dass eben treue Diener des Evangeliums auch oft öffentlich in Streit sind, in Zwist, Uneinigkeit. Und er sagt, das darf nicht sein. Ihr müsst eines Sinnes sein. Das wollte er auch korrigieren. Und das war letztlich der Ursprung, warum er diesen Abschnitt schrieb, den ich gerade gelesen habe. Das ist der Grund dafür. Er schreibt in diese Situation das Evangelium. Er sagt natürlich auch, macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht. Also er sagt schon, seid einmütig, ich bitte euch, macht meine Freude völlig, appelliert an sie, aber er bleibt damit nicht stehen, sondern er wendet ihren Blick auf Christus. Und damit ist dieser Text einerseits das Mittel gegen Uneinigkeit, aber nicht nur das, sondern wie Paulus hier mit diesem Problem umgeht, mit diesem sündhaften Verhalten unter gläubigen Christen, ist der Weg, wie wir mit jedem sündhaften Verhalten, Problem, falscher Denkweise umgehen sollen. Wir müssen ihm mit dem Evangelium begegnen. In dieser Art und Weise, denn was tut Paulus letztlich? Er sagt diesen Christen, schaut das, was ihr da tut, das widerspricht direkt dem Evangelium. Das widerspricht direkt dem, was Christus am Kreuz getan hat. Und das, was er dann beschreibt, das muss jedem Christen ans Herz gehen. Das muss. Wenn wir wirklich den Herrn lieb haben und dann so daran erinnert werden, dann muss uns das ans Herz gehen. Und es ist unsere Verantwortung als Christen, eben den Herrn nachzuahmen. In seinem Tun, in seiner Liebe, in seiner Hingabe. Und eben die Tiefe seines Werkes zwingt uns diesen Wunsch quasi auf. Und ohne weiter jetzt drumherum zu reden, möchte ich jetzt erst einmal einfach diesen Text durchgehen. Durchgehen, was Paulus hier eigentlich sagt. Und er betont extra, also wir sehen ja in Vers 4, Philipper 2, Vers 4, das ist seine Ermahnung. Klar, zuerst seid eines Sinnes und dann die konkrete Ermahnung, wie jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das andere. Es geht ja darum, sie müssen lernen, den anderen, in anderen Worten, höher zu achten als sich selbst. Sie müssen schauen, zuerst ein Gespür oder Empathie für die Einstellungen und Überzeugungen auch des anderen zu entwickeln. Erkennen, was dem anderen wichtig ist und warum, sich in den anderen hineinversetzen und seine Wünsche selbst höher zu achten als mich selbst. Ihm gute Motive zu unterstellen und so weiter. Nicht ihn schlecht machen, damit ich besser dastehe mit meiner Sichtweise, sondern sein Gegenüber so gut wie möglich im bestmöglichen Licht darzustellen. Nicht, indem man die Wahrheit fallen lässt, dadurch, dass Paulus einfach sagt, seid eines Sinnes und nicht sagt, wer Recht hat, zeigt schon, es geht nicht um eine fundamentale Lehrsache, sondern es geht wahrscheinlich um irgendwelche praktischen Dienstangelegenheiten. Und er sagt, die Lösung ist letztlich, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Aber dann gibt er uns eben Christus als Vorbild in dieser Sache. Christus als Vorbild. In vielen, vielen Facetten. Und die möchte ich nun durchgehen. Und beginne nun in Vers 5, wo er startet mit, denn ihr sollt so sein, wie es Christus Jesus auch war. Das ist das Erste. Dann in Vers 6, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Das Erste, worauf uns erstmal aufmerksam macht, ist, wo Christus eigentlich gestartet hat, bevor er sich uns hingegeben hat. Als er in der Gestalt Gottes war. Und hier muss ich nur natürlich zuerst diesen Einschub machen, weil sich um diese Stelle auch tiefe, wichtige Lehrstreitigkeiten ranken, nämlich um die Gottheit des Herrn Jesus. Ob sie nun in dieser Stelle gelehrt wird oder nicht. Und das möchte ich nicht einfach liegen lassen, diese Frage. Jesus ist zu 100% Gott. Und das steht in dieser Stelle. Und zwar speziell auch in diesem Ausdruck. Er war in der Gestalt Gottes. Wenn wir diese Lehre leugnen, dann wird das Evangelium zwangsläufig zerstören. Es geht nicht ohne. Man kann nicht die Gottheit Jesu leugnen. Man kann zweifeln. Ja, es können Christen in Zweifel kommen. Das sind auch Anfechtungen. Und unsicher worden in dieser Sache. Ja, es kann sich zu einem echten, ich habe das selber, also das war ein sehr großer Glaubenskampf in meinem Leben einmal, diese Lehre. Also das heißt nicht, sobald Zweifel sich an diesem Punkt auftun, dass man dann kein Christ mehr ist. Aber wer wirklich dahin kommt zu diesem Punkt und diesen Punkt leugnet, dann zerstört er damit das Evangelium. Warum? Wenn Jesus ein reiner Mensch war, und das ist ganz schön, die vielleicht populärsten Leugner dieser Lehre sind die Zeugen Jehovas, und die sind immerhin ehrlich. Indem sie nämlich schreiben, ich habe leider die Schrift jetzt nicht hier, aber ich habe auch teilweise Schriften gelesen, um zu sehen, was sie wirklich lehren, die dann ganz konkret schreiben und sagen, Jesus war einfach ein vollkommenes Geschöpf, denn Adam sündigte als ein vollkommenes Geschöpf und Jesus starb, um Adams Sünde wieder recht zu machen, dass wir eben wieder an Adams Stelle sind und jetzt die Möglichkeit haben, selbst gerecht genug zu leben. Das ist die Lehre der Zeugen Jehovas. Reine Werksgerechtigkeit. Alles, was das Evangelium bewirkt, ist uns die Möglichkeit zu geben, selbst gerecht genug zu sein, um vor Gott bestehen zu können. Und genau das widerspricht zutiefst dem Evangelium. Nein, Jesus musste für viel mehr sterben als für Adams Sünde. Er musste für jede einzelne unserer Sünden in jedem Moment sterben. Das wird sehr deutlich im Römerbrief, den ich dafür kurz aufschlage. In Römer Kapitel 5, da wird ja Jesus mit Adam verglichen und in Bezug gesetzt. Ich lese mal Römer 5 ab Vers 18. Also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Hier wirkt es noch so, als wären sie auf einer Stufe. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrschte durch die Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ja, Jesus hat Adam aufgewogen, aber das Gesetz ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Das Maß wurde voll mit allen unseren Sünden, mit meinen und deinen, mit all unsere Sünden haben quasi, Adams erste Sünde war ein Schluck in diesem riesigen Fass, das wir alle noch zusammen voll gemacht haben. Und Jesus musste das ganze Fass austrinken am Kreuz. Das ganze Fass, den Kelch des Zornes Gottes. Er starb für alle unsere Sünden und nicht nur für die von Adam. Und wenn wäre er nur für die von Adam gestorben, hätten wir die Verantwortung, wie die Zeugen Jehovas es richtig schlussfolgern, eben dann doch selbst gerecht genug zu sein. Dann würde nur ein Mensch einen Menschen ausgleichen. Aber so ist es nicht, sondern die ewige Herrlichkeit Gottes hat unsere überströmende Sünde komplett bedeckt und verschlungen. Er war in der Gestalt Gottes. Es war Gott selbst, der an unserer Stelle starb. Ja, diese Lehre, ich kann jetzt nicht diese ganze Lehre aufrollen und erklären, sowieso nicht, weil das niemand kann. Aber Jesus, obwohl er ganz Mensch wurde, war er ganz Gott und blieb auch ganz Gott. Und obwohl er eins mit dem Vater ist, ist er doch auch, kann er auch getrennt von ihm, ist er doch eine getrennte Person, die mit dem Vater reden kann. Und dennoch gibt es nur einen Gott. Und diese Dinge bleiben bestehen, ob wir sie zusammenbringen im Kopf oder nicht. Es gibt einen Gott, der sich in drei Personen offenbart. Aber ich möchte noch mehr dazu sagen. Ja, Jesus war Gott. Er war in der Gestalt Gottes. Was bedeutet das nun? Dass er dann nicht mehr Gott war? Nein. Er war in der Gestalt Gottes, hielt es aber nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein. Ja. Gestalt, was bedeutet das? Es bedeutet, es ist ein recht komplizierter griechischer Begriff. Man könnte so viel wie auch Seinsweise, Art zu sein, dazu sagen. Und damit ist nicht viel geholfen, aber mehr kann ich euch gerade nicht geben. Es bedeutet einfach mehr als die äußere Form. Mehr als nur das Erscheinungsbild. Sondern das, die Wesensheit. Er war in der Gestalt Gottes. Und hier steht nicht, dass er aufhörte, in der Gestalt Gottes zu sein, aber er hielt es nicht für einen Raub fest, Gott gleich zu sein. Also er war bereit, und das wird dann ihm näher beschrieben, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Gestalt eines Knechtes an. Er verließ letztlich einfach die Hoheit und Würde, die Vorrechte, die er hatte bei Gott im Himmel, seit Ewigkeit. Er legte Vorrechte ab. Und ich möchte ein paar Beispiele dafür nennen, um sich das ein bisschen greifbar zu machen, wovon ich rede. Es geht ja auch darum, es auf sich anzuwenden. Es geht darum, es nachzuempfinden, es zu verspüren, damit man auch ihn dafür bewundert und auch erkennt, wo wir selbst eben die Verantwortung haben, Vorrechte aufzugeben. Ein paar Beispiele dafür. Unantastbarkeit. Ich lese Hiob 35, 6 und 7. Dort spricht Hiob zu Gott, wenn du sündigst. Nein, es wird zu ihm gesagt. Tut mir leid, ich habe die Stelle hier rausgegriffen, aber es ist aus Hiob 35, 6 und 7. Wenn du sündigst, was tust du ihm zuleide? Und sind deine Missetaten zahlreich? Was schadest du ihm? Bist du aber gerecht, was gibst du ihm? Und was empfängt er von deiner Hand? So letztlich, obwohl unsere Sünde Gott natürlich beleidigt, wir können ihm nie wirklich Schaden zufügen. Gott im Himmel ist unantastbar für uns. Da ist niemand, der ihm irgendetwas in dem Sinn wirklich Böses tun könnte, dass man ihm Schaden zugefügt hat. Er ist unantastbar. Dann, er ist uneingeschränkt in seinen Möglichkeiten. In Psalm 135, Vers 6 steht, alles, was dem Herrn wohlgefällt, das tut er. Im Himmel und auf Erden, in den Meeren und in allen Tiefen. Völlig uneingeschränkt in dem, was er tun möchte. Sowohl, dass ihm niemand im Weg steht, als auch, dass auch er selbst nicht begrenzt ist. Er hat alle Macht und kann alle Zeit alles tun, was er möchte. Er ist in sich glücklich und zufrieden. Ja, hier habe ich eine Stelle herausgenommen. Jetzt erinnere ich mich aus den Sprüchen, wo es etwas strittig ist, ob es um den Herrn Jesus geht. Es geht um die Weisheit in Sprüche 8. Ich kann das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber die Stelle hat mir so gut beschrieben, wie eben der Herr in Ewigkeit glückselig war, dass es letztlich, was auch ja, in jedem Fall uns das beschreibt, den Zustand des Herrn in der ewigen Vergangenheit. Sprüche 8, 29 bis 31. Als er dem Meer seine Schranken setzte, damit die Wasser seinen Befehl nicht überschritten, als er den Grund der Erde legte, da war ich Werkmeister bei ihm. Also hier ist eben von dieser Weisheit die Rede und das wird von vielen auf Christus gedeutet. War Tag für Tag seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit. Ich freute mich auf seinem Erdkreis und hatte meine Wonne an den Menschenkindern. Ewige Glückseligkeit, vollkommene Freude. Und zuletzt, was ich noch nennen will, er wurde ununterbrochen angebetet und verherrlicht. Ich möchte lesen Nehemia 9, Vers 6. Du bist der Herr, du allein, du hast den Himmel gemacht, alle Himmel samt ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was auf ihr ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Du erhältst alles am Leben und das Heer des Himmels betet dich an. Das war der Zustand des Herrn Jesus in ewiger Vergangenheit. So ging es ihm. Und diese Vorrechte war er bereit, wirklich beiseite zu legen für diese Zeit. Natürlich war er in dem Sinne als Gott, war Gott immer unantastbar, aber ja, wir sehen natürlich am besten im Kreuzigungsbericht, wie man ihm auf einmal Schmerz zufügen konnte. Er hat sich damit quasi verletzbar gemacht. Er hat sich selbst bereitwillig eingeschränkt in seinen Möglichkeiten. Er hatte seine Allmacht, aber Er hat dennoch das ganz normale Leben eines Menschen gelebt. Wie du und ich, der essen musste, der trinken musste, der Hunger bekam, der schlafen musste. Er hat sich bewusst den Beschränkungen des Menschseins unterworfen. Und wenn wir lesen, wie oft er seufzt seiner Erdenzeit, und wenn wir lesen, wie in Jesaja 53 heißt, dass er ein Mann der Schmerzen war, dann erkennen wir auch, dass er diese Glückseligkeit und Zufriedenheit auch für eine Zeit einfach beiseite gelegt hat, bereit war, beiseite zu legen. Und natürlich auch kam ihm nicht mehr ständig vom Himmel her, aber nicht mehr direkt vor ihm, nicht mehr ständig die ununterbrochene Anbetung der Engel entgegen. Diesen Zustand, diesen herrlichen Zustand, war er bereit, eine Zeit lang beiseite zu setzen, als er Mensch wurde. Er achtete es nicht wie einen Raub. Dieser Vers wird nun auch unterschiedlich gedeutet. Beide Auslegungen entsprechen letztlich, beschreiben eine Wahrheit. Ich kann nicht hundertprozentig sagen, welche jetzt gemeint ist. Ich tendiere zur ersten, die auch die Schlachter-Übersetzung ganz stark nahelegt. Die Elberfelder lässt das etwas offener. Ja. Die Schlachter schreibt ja, dass er es nicht wie einen Raub festhielt. Elberfelder schreibt, er achtete es nicht wie einen Raub, Gott gleich zu sein. Variante 1 wäre, es bedeutet, er verbiss sich nicht in den Vorrechten seiner Gottheit wie ein Dieb in seinen Raub. Er verbiss sich nicht darin, eben diese Anbetung zu erfahren, diese Zufriedenheit und so weiter, sondern er war bereit, es aus der Hand zu geben, nicht wie ein Dieb mit seinem Raub. Und das wäre natürlich eine Anspielung auch auf uns. Wie sehr tun wir uns doch gern in oft auch nur vermeintliche Vorrechte verbeißen? Wo sind wir nicht bereit, Dinge aus der Hand zu geben? Sei es entweder Dinge, auf die wir wirklich einfach ein Recht haben, oder bei denen wir nur denken, dass wir ein Recht darauf haben. Musstest du schon mal Rechte aus der Hand geben? Und wenn du weißt, wie es sich anfühlt, dann kannst du ein wenig nachempfinden, was es für den Herrn Jesus bedeutete, all diese Vorrechte aufzugeben. Und wie gesagt, bei uns sind es oft Dinge, die uns gar nicht zustehen, in die wir uns so verbeißen. Jesus gab aus der Hand, was sein völliges Recht war, zu bekommen. Die andere Art der Auslegung wäre, die dann mehr an die Elberfelder anknüpft, er sah es nicht als einen Raub an, Gott gleich zu sein, also er wusste, es ist nichts Unrechtmäßiges. Dann würde diese Stelle aussagen, er war sich bewusst, dass das sein gutes Recht ist. Er betrachtete es nicht als etwas Unrechtmäßiges, Gott gleich zu sein. Er wusste, dass es sein Recht war, dass es ihm zusteht. Dann liegt die Betonung mehr darauf, dass Jesus eben wirklich bereit war, auf etwas zu verzichten, was ihm rechtmäßig zustand. Und wäre natürlich auch an uns dann ganz speziell die Ermahnung, wirklich auch bereit zu sein, Dinge, auf die wir tatsächlich ein gutes Recht haben, auch bereit sein, aus Liebe, wie der Herr Jesus, aufzugeben. Ja, und das können kleine Dinge sein, wie unser Recht auf Privatsphäre, auf Ruhe, unser Recht darauf, immer freundlich behandelt zu werden. Viele Dinge, die uns in dem Sinn zustehen. Und uns natürlich nie so wie dem Herrn, weil uns als Sünder natürlich eigentlich nur noch die ewige Hölle zusteht, klar. Er achtet es nicht wie ein Raub, Gott gleich zu sein. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Paulus benutzt auch extra viele Begriffe, um nun zu beschreiben, wie der Herr sich erniedrigte. Er entäußerte sich. Was heißt das? Er machte sich zu nichts. Man könnte auch sagen, er entleerte sich. Er schüttete sich völlig aus. Er hat nichts, nicht nur seinen kleinen Rest an Herrlichkeit im Glas übrig gelassen, sondern wie wenn ich dieses Glas jetzt nehmen würde und, was ich nicht tue, weil ich es nicht putzen will, komplett ausgegossen. Bis auf den letzten Tropfen. Das ist natürlich auch nur ein Versuch, das Unbeschreibliche zu beschreiben, was es für ihn bedeutete, Mensch zu werden. Und es wird auch daran deutlich, dass er dann auch nicht sagte, okay, ich werde zwar Mensch, lasse mich völlig herab, aber dann wenigstens das Beste, was das Menschsein zu bieten hat. Dann wenigstens in irgendeinem Palast zur Welt kommen. Dann wenigstens das Maximale, was ich dabei rausholen kann. Oder wir machen es ganz anders. Ich komme einfach als 30-Jähriger zur Welt, dann habe ich nur 3 Jahre Verkündigung. Nein, er wurde als in einem Stall geboren, in einer armen Familie, wurde von Kindheit an, ja, bekam eben nicht das gute Leben mit, sondern das arme. Und lebte dieses ganze Leben treu. Er entäußerte sich, er nahm Gestalt eines Knechtes an. Und hier ist es eben nun das gleiche Wort wie oben. Er war in der Gestalt Gottes und nahm die Gestalt eines Knechtes an. Er machte sich ganz zum Knecht. Wo er vorher tat, was er wollte, tat er nun nur noch den Willen Gottes. Er war ganz Knecht. Ein Knecht tut nur, was andere von ihm wollen. Wo er vorher alles zu seiner Ehre tat, tat er jetzt alles, um Gott zu ehren und andere zu segnen. Wo er vorher vom Herr des Himmels angebetet wurde, ließ er sich nun von seinen eigenen Geschöpfen verspotten. Und er wurde wie die Menschen. Das beschreibt wieder das Gleiche. Gott ist von Natur aus Herr, wir Menschen sind von Natur aus Knechte. Und er unterwarf sich, wie schon gesagt, diesen Beschränkungen des Menschseins. Er musste durch diesen Geburtsprozess durch, musste ja eben die ganzen Beschränkungen erleiden. Er unterwarf sich sogar den Auswirkungen des Sündenfalls, ausgenommen die Sünde. Ja, es war keine Sünde in ihm, aber auch Schmerz und Leid sind die Auswirkungen des Sündenfalls. Er unterwarf sich den Dingen, die wir uns eingebrockt haben. Und dann eben, er wurde in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Hier ist nun ein anderes Wort. Das beschreibt nun wirklich das äußere Erscheinungsbild. Und das zeigt eben, dass er wirklich von den anderen völlig als Mensch wahrgenommen wurde. Dass er völlig das ganz normale Menschenleben lebte und darum auch ganz so wahrgenommen wurde. Sodass die Menschen aus seinem Dorf, als er dann verkündigte, auch sagten, das ist doch ein ganz normaler Handwerker von uns. Warum predigt er uns nun? Weil er sich wirklich ihnen ganz gleich machte. Er erniedrigte sich selbst. Und hier auch wieder, wir könnten auch sagen, er demütigte sich, auch wieder im Vergleich zu uns, als er sich erniedrigte, oder andersrum, wenn wir uns selbst erniedrigen, wenn wir endlich bereit sind, uns zu demütigen und uns zu erniedrigen, dann nehmen wir die Stelle ein, an die wir wirklich gehören. Wenn Jesus sich erniedrigt, nahm er die Stelle ein, an die er nie gehörte. Er wurde gehorsam, auch gehorsam ist wieder Teil des Knechtseins, und er wurde eben gehorsam bis zum Tod am Kreuz, eben bis ganz zum Schluss. Noch viel tiefer als wir erniedrigt sind durch unsere Sünde, erniedrigte er sich, dass eben die Sünde auf ihn geladen wurde und er bestraft wurde. Er ließ sich richten von denen, über die er der rechtmäßige Richter ist. Er wurde zu Unrecht verurteilt von denen, die er zu Recht verurteilen könnte. Er ließ sich von denen verspotten, die er selbst zu seiner Anbetung gemacht hatte. Und er ließ sich von denen das Leben nehmen, denen er selbst das Leben gegeben hatte und es sogar in diesem Moment ihnen erhielt, als sie ihm das Leben nahmen. Und natürlich das Schlimmste in der ganzen Sache, das, was wir eben nicht begreifen können, das Unerklärliche. Er rief aus am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es geschah eine Trennung von, ja, in der Gottheit, von Sohn und Vater. Vorher hatten wir gelesen, wie er eben die Wonne Gottes war und auch selbst glückselig in seiner Gegenschaft war. Wir müssen erkennen, die Beziehung innerhalb der Dreieinigkeit ist die höchste Form der Beziehung, die höchste Form der Liebe. Und diese Liebe, diese Beziehung wurde am Kreuz quasi auseinandergerissen, damit wir wieder mit Gott in Beziehung kommen können. Und das ist das Evangelium, ich meinte, die grundlegende Botschaft, die wir glauben. die unsere Herzen erfüllen muss und die wir glauben müssen, um gerettet zu werden. Und natürlich auch noch darüber hinaus, was macht es noch herrlicher, für wen er das tat? Für die Menschen, die ihn hingerichtet haben. Und auch wir müssen uns als schuldig an seinem Tod sehen. Denn für unsere Sünden hing er da. Er starb für Menschen, die ihn nicht geehrt, sondern verachtet haben. Wir haben ihn verachtet. Für Menschen, und da sind jetzt deine Jünger das Beispiel, die ihm auch nicht beistanden. Für Menschen, die nicht nach Erlösung gefragt haben, die gerne weitergelebt hätten in Sünde und Unreinheit. Für solche Menschen starb er, damit sie wieder mit Gott versöhnt werden können. Für dich und mich. Für Sünder. Nicht umsonst, ja, die Bibel beschreibt unsere eigene Sünde in großem Umfang. Titus 3, Vers 3 sagt, denn auch wir waren einst, und was nun? Was waren wir ohne den Herrn? Unverständig, ungehorsam, in die Irre gehend, mannigfachen Lüsten und Vergnügungen dienend. Wir lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Das ist Gottes Sicht von dem, wie wir waren. Und so waren wir auch wirklich, denn Gottes Sicht ist die richtige Sicht. Wir waren schlimm, wir waren Rebellen. Und für solche gab er sich hin. Für solche starb er den Kreuzestod. Und natürlich ist die erste Frage, wenn ich diese Dinge beschreibe und ausführe, glaubst du daran? Glaubst du daran? Hast du wirklich die Tiefe dieser Botschaft erkannt? Kennst du sie? Hast du wirklich deine eigene Sünde auch angenommen? Wir haben erst vor kurzem über Buße gesprochen, über deine Sünde erkannt, bekannt, darüber getrauert, Gottes Urteil bejaht, ja, ich verdiene die Hölle. Martin Luther schrieb oder sagte, dass Jesus Christus für Sünde verblutet ist, das wissen auch die Teufel und zittern. Dass er aber für meine Sünde verblutet ist, damit beginnt der Glaube. Bist du bewusst, dass diese Dinge für dich ganz persönlich geschehen sind? Dass auch für dich ganz persönlich dieses Werk geschehen musste? Dass der Sohn Gottes ganz persönlich an dich dachte, als er das tat. Und glaubst du wirklich daran, dass es so geschehen ist? Denn erst wer daran glaubt, für den gilt es auch. Das muss ganz klar gesagt werden. Erst wer es im Glauben ergreift, wer seine Sünde einzieht und bekennt und wer von da an sagt, aber ich vertraue nun darum, von Gott angenommen zu sein, weil er das da getan hat. Und wegen nichts, was ich tue. Ich vertraue ganz auf ihn. Und wenn ich einmal vor Gott stehe, werde ich sagen, Herr, ich war ein Sünder, aber nimm mich an. Um Jesu Willen. Er starb für mich. Er liebte mich. Darauf vertraue ich, weil er es gesagt hat. Weil dein Wort es gesagt hat. Und mit dieser Zuversicht komme ich nun. Das ist, wie wir gerettet werden. Und das ist natürlich eine Sache, die ganz klar in einem Moment geschieht. In einem Moment werden wir gerettet. Es ist nichts, was wir uns verdienen müssen. Es ist in einem Moment diese Umkehr. Aber in diesem Moment verliert nicht diese Botschaft dann ihre Wirksamkeit und ihren Wert, ihre Zentralität. Es soll nur der Startpunkt sein, wo wir beginnen, diese Botschaft zu ergreifen und immer mehr davon ergriffen zu werden. Sie muss unser ganzes Leben prägen. Sie muss die Dankbarkeit in uns auslösen, die das einfach verdient, was er getan hat. Und das ist dann auch die Kraft, wodurch wir ihn dann auch ehren können. Der Herr will nicht einfach, dass wir treu sind um der Treue willen, sondern dass wir treu sind um der Dankbarkeit, um Liebe zu ihm willen. Und damit das geschehen kann, ja, jetzt sitzen wir natürlich alle hier und wissen, ja, aber ich verspüre das nicht. Ich weiß, mein Leben spiegelt das nicht wider. Ja, Herr, vergib mir, ich weiß, dass ich nicht diese Dankbarkeit verspüre, die ich haben sollte. Und ich sage das nicht, um jetzt mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, oh, du bist aber ein schlechter Christ. Nein, wir sind alle so. Aber was wir hier lesen, das ist die Art und Weise, wie das geschieht, indem wir die Beziehung dessen, was der Herr am Kreuz getan hat, zu unserem ganz persönlichen, profanen Leben erkennen. Indem wir erkennen, was tut Paulus hier? Er sagt, Er weist sie darauf hin, dass ihr Verhalten, sie wussten, ich meine, jeder von uns weiß, Uneinigkeit ist nicht gut. Ja, da muss man nicht 3 Jahre auf der Bibelschule gewesen zu sein, um das zu wissen. Auch, dass man den anderen höher achten soll als sich selbst. Aber irgendwie passiert das dadurch nicht automatisch. Aber er zeigt ihnen ganz konkret, wie dieses Verhalten und die falsche Denkweise in ihnen eben das Evangelium leugnet. Und das ist, was in jedem anderen Bereich des Lebens, wie das Evangelium hineindringt. Wenn wir erkennen, ich bin in einem Moment, ich sehe auf jemanden herab und denke schlecht von ihm, dann muss ich erkennen, wie es völlig andersartig ist, wie das, wie Jesus mit mir umgegangen ist. Ich muss erkennen, dass mein Denken nicht nur eben nicht ganz richtig ist, sondern dem Evangelium widerspricht, das ich geglaubt und geliebt habe. Wie es eben, wie der Herr Jesus genau das Gegenteil mir gegenüber entgegengebracht hat, wie ich jetzt gerade meinem Nächsten entgegenbringe, wenn ich ihn ja verachte, wenn ich zum Beispiel schlecht über ihn, wie hier, wenn ich einfach in Streit mit ihm bin, wenn ich einfach meine Rechte und meinen Willen gegen ihn durchsetzen will, der hat sich so weit erniedrigt und war bereit, alles hinzugeben, seine gesamten Vorrechte, Dinge, auf die er wirklich das Recht hatte, Dinge, die ihm Freude bereitet haben, war er bereit aufzugeben, rein zu unseren Gunsten, ohne dass wir ihm dafür etwas gegeben hätten. Ohne dass in irgendeiner Form auch nur ansatzweise die würdige Dankbarkeit dem gegenüber von uns ihm zugekommen wäre. Das ist die Art, wie das, und das müssen wir erkennen, zu unserem ganz normalen Leben. Und das geschieht in allen anderen Lebensbereichen. Zum Beispiel, nur um, komme ich noch zu Beispielen. Aber einfach, das ist die Frage. Erstens zu erkennen, das Evangelium fordert von uns, zu handeln, wie er gehandelt hat, zu leben, wie er gelebt hat. Und wir können uns darauf prüfen, indem wir uns fragen, wie widerspricht mein Denken und Tun ganz konkret dem Evangelium? Als Beispiele eben. Ja. Jesus war bereit, ich hatte es schon gesagt, ich wiederhole mich, ich weiß, war bereit, Vorrechte aufzugeben. Wie ich auch schon gesagt hatte, Recht auf Ruhe oder Erholung. Bin ich bereit, das für andere aufzugeben, selbst wenn sie nicht dankbar genug dafür sind? Was, wenn du hast, ja, wir haben in dem Sinn das Recht, aber was, wenn das Recht gegen die Liebe steht? Ertragen von Verunehrung. Wie viel Verunehrung hat der Herr sich von uns während unseres Lebens schon gefallen lassen müssen? Aber was ist dann mit uns, wenn scharfe Worte uns treffen? Kritik, Zurechtweisung. Können wir das tragen im Blick auf Christus? Können wir erkennen, dass wir darin das Vorrecht haben, ihn wiederzuspiegeln in diesen Situationen? Dann auch eine Sache, die bedenken wir mal das, wie gehen wir mit Menschen um, denen wir zur Hilfe kommen? Sind wir hochnäsig und erwarten Gegenleistung? Jesus hat alles für uns gegeben, aber wie wird er uns begegnen, wenn wir ihm im Himmel gegenübertreten werden? Er wird uns freudig in Empfang nehmen und uns nichts vorhalten. Was, wenn ich, ja, einfach Dinge, die ich mir damals aufgeschrieben hatte, es geht alles in diese Richtung, auch mehr Opfer bringen als andere zum Beispiel. Ja, oft ist es ja nicht so, dass ich, oft bringe ich nicht direkt für die Menschen in meiner Umgebung die Opfer, aber manchmal stört es mich, wenn ich merke, dass andere weniger bringen als ich. Aber hat nicht der Herr 100.000 Mal mehr gebracht als du und ich? Es geht darum, die Beziehung von meinem Verhalten und meinem Denken zum Evangelium und zu Christi Verhalten und Denken zu sehen. Und lass mich noch in ganz andere Bereiche vordringen. Womit viele und auch ich kämpfen, ist zum Beispiel Menschenfurcht. Aber wenn wir auch dadurch dringen, und ich möchte einfach ein ganz anderes Beispiel nehmen. Was bedeutet Menschenfurcht? Zum Beispiel bei der Arbeit. Ich habe Furcht, von anderen schlecht angesehen zu sein, zum Beispiel als jemand, der nichts kann und so weiter. Als ein komischer Typ, der die ganze Zeit vom Evangelium redet. Aber was will ich damit letztlich? Ich will etwas darstellen. Ich will etwas darstellen, aber ich habe doch bei meiner Bekehrung bekannt, dass ich nichts darstelle, sondern nur in Christus meine ganze Ehre ist. Warum suche ich sie dann jeden Tag bei der Arbeit in allen anderen Dingen? Nur um ein Beispiel zu nennen, von dem ich am Wochenende erst mit jemandem gesprochen habe. Das ist die Art, wie das Evangelium in unser Leben dringen kann. Eine Art, indem wir wirklich diese Verbindung sehen von unserem Leben und unserem Tun zu dem, was Jesus getan hat für uns. Und noch zuletzt, ich möchte die restlichen Verse nicht auslassen, denn wir haben bisher nur die Erniedrigung des Herrn betrachtet. Lasst uns noch die Erhöhung des Herrn betrachten. Philipper 2, 9 bis 11. Was erkennen wir in diesen Dingen? Nun, wie dem Herrn dann eben doch von Gott selbst, auch wenn der Herr von Menschen nicht den rechten Ruhm bekommt und bekommen hat, von Gott bekam er ihn, als er im Himmel aufgenommen wurde, und er wird ihn von aller Welt bekommen, wenn er wiederkommt. Wenn alle Zungen bekennen müssen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und ich hoffe, dass jeder hier, der heute zuhört, es nicht an diesem Tag bekennen muss, sondern es vorher freiwillig bekennt. Es wird einmal sowieso jeder bekennen müssen, dass Jesus Herr ist. Aber wer es erst bekennt, wenn er wiederkommt, für den ist es zu spät. Der wird die Strafe seiner Sünden dennoch selbst tragen müssen. Wir dürfen es jetzt schon erkennen und bekennen, dass Jesus der Herr ist. Aber auch daraus können wir etwas ganz konkret lernen. Was wirklich zählt, indem wir eben erkennen, wie Gott ehrt, was der Herr Jesus getan hat. Klar werden wir nie so viel tun können und so erniedrigen können wie Jesus, weil wir ja nie so weit oben waren. Wer nie so weit oben war, kann nie so tief herabsteigen. Aber wir können von unserem kleinen Podest herabsteigen. Und warum wollen wir das oft nicht? Weil wir viel mehr Wert darin sehen, eben geehrt zu werden zum Beispiel. Insgeheim suchen wir Wert und Sinn darin, selbst groß zu sein. Aber wir können erkennen an Jesus, dass in Gottes Augen und auch vor Gott und auch in alle Ewigkeit es viel mehr Wert hat, sich selbst zu erniedrigen. Auch in der Gemeinde. Nicht der Größte, Angesehenste, vielleicht auch Lehrer ist am meisten geehrt, sondern der Demütigste, der bereit ist, am weitesten herabzusteigen. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das sagt die Bibel an so vielen Stellen. Auf der anderen Seite steht eben, was in Philipper 3, Vers 19 steht. Und ich lese ab Vers 17. Philipper 3, ab Vers 17. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich es euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Wenn wir uns unserer eigenen Herrlichkeit rühmen, rühmen wir uns unserer Schande. Paulus achtete alles für Dreck. Das steht weiter vorne in Kapitel 3. Kapitel 3, Vers 7. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Und so ist das auch von uns gefordert. All das, was wir sonst in unserem Leben als an Wert sehen, wir müssen es für Schaden achten um des Christus willen. Dass unser Wert allein in ihm besteht und darin, ihm nahe zu sein, ihn mehr zu erkennen und nachzuahmen. Damit komme ich zum Ende. Ich habe eigentlich schon grob zusammengefasst, was ich sagen wollte. Aber es ist eben, um es auf den Punkt zu bringen, es ist der Schlüssel zur Heiligung, wie hier Paulus handelt. Es ist der Schlüssel zu einem Leben mit dem Herrn und wie auch der Herr unser Leben sehen will. Wir werden nicht dadurch heilig, indem wir nur am besten Theologie kennen und am enthaltsamsten von allen sind. Natürlich gute Dinge, aber Echte Veränderung ist darin zu finden, dass wir Jesus kennenlernen und ihn lieb haben und ihm darum nachfolgen. Nicht nur in der Erkenntnis, was wir tun sollen, sondern in der Erkenntnis Christi liegt die Kraft zur Veränderung. Und so ging auch Paulus vor. Gehen noch einmal zu Philipper 3. Wie gesagt, er verachtete alles, Kapitel 3, Vers 7, was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu. Das ist sein oberstes Ziel. Ich will den Herrn mehr erkennen. Ich will das verstehen, sehen. Es soll in mein Herz dringen, was er getan hat. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Hier und zum Schluss kommt noch ein guter Punkt dazu. Er wünscht sich sogar, die Gemeinschaft von Christi Leiden zu erfahren. Und das ist auch, worum es hier ging. Er wünscht sich zu leiden, also in gewisser Weise. Natürlich, niemand will, oh, alles, was ich heute möchte, ist leiden. Aber er wünscht sich dennoch, die Gemeinschaft seiner Leiden zu erfahren, um eben mehr zu erkennen, was der Herr für ihn getan hat. Und wir erkennen es dann, wenn wir Ähnliches erfahren. Und das ist nicht nur gekreuzigt zu werden, das ist auch verspottet zu werden, missachtet zu werden, missverstanden zu werden, all diese Dinge, die auch den Herrn Jesus getroffen haben. Von Freunden verlassen zu werden, von Freunden verraten zu werden, sich aufzuopfern für andere, die nicht verstehen und nicht den rechten Dank dafür bringen. All das ist auch, sind auch die Gemeinschaft seiner Leiden. Aber wir müssen es als solche erkennen. Und dann sehen wir den Segen darin. Dann ist es nicht mehr nur Joch, sondern dann ist es eine Gelegenheit, den Herrn Jesus tiefer kennenzulernen. Ja, und damit bin ich am Ende. Hoffe, den Sinn des Paulus und des Heiligen Geistes getroffen zu haben in der Verkündigung. Und ja, danke für die Aufmerksamkeit.